Es ist ein Dezembertag im Jahr 1607. Irgendwo im Osten des heutigen US-Bundesstaats Virginia. Waldreiche Gegend, Flüsse schlängeln sich dadurch und da steigen Rauchsäulen in den Himmel. Und hier in einer Ansammlung länglicher Hütten aus Schilfgeflecht residiert der mächtigste indigene Häuptling der Gegend, Powhatan. Und heute an diesem Tag, um den es geht, da empfängt er einen Gefangenen in seinem Langhaus. Und dieser Gefangene ist Ende 20, hat helle Haut, trägt einen Bart. Und dieser Mann gehört zu rätselhaften Fremden, die vor wenigen Monaten an der nahen Küste mit ihrem Schiff an Land gegangen sind und die dort sogar einen Stützpunkt gegründet haben. Und dieser Mann ist auf einer Erkundungsmission Powhatans Kriegern in die Hände gefallen. So. Und jetzt trifft er den Häuptling. Und als er dieses Langhaus betritt, da ertönt großes Geschrei. Die Hütte ist voll. An den Wänden sitzen Männer und Frauen mit rot bemalten Gesichtern. Auf den Köpfen tragen sie weißen Federschmuck. Und am anderen Ende, auf einer Art Feldbett, thront Powhatan, also der Häuptling. Er trägt ein Gewand aus Waschbärfell. Und die Waschbären haben ja so geringelte Schwänze, die baumeln so runter. Und links und rechts von ihm sitzen junge Frauen. Und plötzlich schleppen Männer zwei große Steine herbei. Sie greifen den Gefangenen, zerren ihn hinüber zu den Steinen, drücken seinen Kopf auf die Steine und dann heben sie ihre großen Knüppel. Und wahrscheinlich hat dieser Mann in diesem Moment große Todesangst. Aber bevor die Krieger zuschlagen können, wirft sich die Tochter des Häuptlings, Powhatan, dazwischen. Und sie legt ihren Kopf auf den Kopf des Fremden und dadurch rettet sie ihm das Leben. Denn Powhatan entscheidet sich, den Gefangenen wenige Tage später freizulassen. Und den Namen dieser Häuptlingstochter, den kennst du bestimmt. Sie heißt Pocahontas.
Ja, genauso wie der Disney-Film von 1995, der diese Figur berühmt machte. Allerdings in einer spezifischen Disney-Version. Sie war damals eben nicht elf, sondern älter. Und man hat auch eine Liebesgeschichte angedichtet.
Total. Also ganz wichtig, Pocahontas ist keine Erfindung von Disney. Mhm. Es gibt diesen Film, völlig richtig, aber wenn sie in der Erfindung von Disney wäre, würden wir auch keine Folge über sie machen. Dieser Film ist von einer historischen Figur inspiriert worden und du hast eben schon gesagt, die historische Figur war in diesem Jahr, in dem der Film spielt, 11 Jahre alt, also hat sich ganz bestimmt nicht in diesen Gefangenen verliebt, wie das in dem Film ist.
Denn den Gefangenen gab es wirklich.
Genau, den Gefangenen gab es wirklich.
Genau wie Pocahontas, nämlich ein Mann namens John Smith, der viel später über dieses und andere Abenteuer in seinem Leben viel geschrieben hat, sehr viel erlebt hat. Man darf nicht alles für bare Münze nehmen, aber es ist eine sehr wichtige Quelle für die beiden Personen, die uns heute beschäftigen.
Ich habe für die Recherchen nicht den Disney-Film geguckt, sondern ich habe ein tolles Buch von der US-Historikerin Camilla Townsend gelesen. Und darin heißt es, ich zitiere mal, wenn wir uns die echten Ereignisse von Pocahontas Leben anschauen, lernen wir auch etwas über unsere eigene Vergangenheit und über uns selbst. Klingt doch sehr vielversprechend.
Ja, es führt uns ja in eine Zeit, die uns eigentlich immer wieder beschäftigt, nämlich dieses Aufeinandertreffen von europäischen Siedlern zunächst noch und den Native Americans in der frühen Neuzeit in Nordamerika, dem sie da zu dem Zeitpunkt in Südamerika schon erobert und zum Teil auch besiegt. Nordamerika hat es viel länger gedauert und das sind Fragen, die uns bis heute beschäftigen.
Ja, und diese Geschichte führt uns auch zu den Ursprüngen der USA. Also man könnte auch sagen, hin zu ihrer Ursünde, weil in diesem Jahr 1607, in dem unsere Geschichte spielt, da beginnt die Kolonialisierung Nordamerikas und die führt eben zur Verdrängung der indigenen Bevölkerung bis hin zur Ausrottung.
Zu ihrer Verdrängung auch aus der Geschichte, weil vor Pocahontas, bevor man sich damit so beschäftigt hat, wurden die karikiert dargestellt und immer nur als die Opfer der Geschichte. In Wahrheit ist es viel spannender.
Aber jetzt kommt ein kleiner Spoiler bzw. ein Warnhinweis. Die wahre Geschichte von Pocahontas ist sehr viel trauriger als der Disney-Kitsch. Ich bin Joachim Telgenbüscher.
Ich bin Nils Minkmar.
Und das ist, was bisher geschah von Wondery. In dieser Folge geht es um eine Frau, deren Namen die meisten schon mal gehört haben, aber deren wirkliche Geschichte kaum jemand kennt. Die Häuptlingstochter Pocahontas. Wir erzählen heute, was die Ankunft der Europäer für die Indigenen bedeutet, was uns die Geschichte der Pocahontas über die grausamen Anfänge der USA verrät und wie sie später instrumentalisiert wurde, um die Kolonialisierung zu verklären. Legen wir los. Nils, wir starten unsere Geschichte heute im Jahr 1607, genauer am 13. Mai 1607. Und an diesem Tag beginnt ein neues Kapitel der Weltgeschichte, weil an diesem Tag gehen drei englische Segelschiffe in einer Flussmündung an der Ostküste des heutigen US-Bundesstaates Virginia vor Anker. Und die Männer an Bord sind ausnahmslos Männer, die glauben endlich den Ort gefunden zu haben, nachdem sie schon seit einiger Zeit suchen, weil sie haben da eine kleine Halbinsel erreicht und da wollen sie den ersten englischen Stützpunkt in der neuen Welt gründen. Das haben vor ihnen schon andere versucht, die sind aber alle gescheitert, aber diesmal soll es klappen. Ist keine leichte Aufgabe, also da am anderen Ende des Atlantiks in einer völlig fremden Welt eine permanente Siedlung zu errichten, das ist eine schwierige Aufgabe. Aber sie glauben eben, einen guten Ort gefunden zu haben. Denn diese Halbinsel, die befindet sich ja an einem Strom, an einem Fluss, den die Engländer nach ihrem König James River nennen. Und jetzt ein bisschen geografische Orientierung, ist ungefähr 200 Kilometer südlich vom heutigen Washington DC, also von der US-Hauptstadt. Und diese Halbinsel ist gut geschützt und sie ist vor allem unbewohnt. Es gibt einen guten Grund, warum sich da bislang keine Menschen niedergelassen haben, aber da kommen wir noch dazu. Und hier entladen die Engländer erstmal ihre Schiffe, es sind wohl um die 150 Mann. Also die fällen Bäume, errichten erste Hütten, so einen Schutzwall aus Baumstämmen, also eine Palisade. Und das ist die Geburtsstunde von Jamestown. Sind nicht so kreativ bei der Namenswahl. Und ja, diese Siedlung ist die Keimzelle der englischen Kolonien in Nordamerika und damit letztlich auch der Vereinigten Staaten von Amerika. Also es ist jetzt ein sehr harter Vergleich, aber wenn man jetzt mal die Position der indigenen Bevölkerung einnimmt, dann ist das eher so eine Krebszelle, die da jetzt beginnt zu wuchern.
Und es handelt sich, das ist natürlich auch wichtig, es handelt sich um ein privatwirtschaftliches Unternehmen.
Genau.
Es gibt die Virginia Company, die handelt auf der Grundlage der Virginia Charter, also so ein richtiger, hat so einen richtigen Businessplan, diese ganze Sache. Und es geht darum, jetzt nicht das englische Reich zu vergrößern, sondern es geht tatsächlich um Gold und Geld und Reichtümern, die man sich erhofft. Die Engländer haben gesehen, die Spanier und die Portugiesen haben schon unheimlich viel rauben können aus Südamerika. Im Norden hat noch nichts geklappt. Und die Engländer denken, okay, wir sind eine seefahrende Macht. Wir wollen eine Vorherrschaft sein und wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen Geld und Gold und Edelmetalle und alles Mögliche, was man dort vermutet. Und der Vorposten soll das dann bringen. Die eingeborenen Native Americans sehen das etwas anders.
Und da kommen wir noch dazu.
Genau. So entwickelt sich hier schon das ganze Drama.
Ist ja auch die Zeit, in der der moderne Kapitalismus anfängt, sich zu entwickeln. Und da haben reiche Engländer ihr Geld in diese Company gesteckt und die wollen halt eine Rendite. Und einer der Männer, der das für sie einfahren soll, das ist John Smith, den wir ja schon eingangs kennengelernt haben. Der ist 27 Jahre alt ungefähr. Der hat schon als Söldner gegen die Türken gekämpft. Der ist gefangen genommen worden. Der war in der Sklaverei. Der ist geflohen. Ist ein sehr harter Typ. Genau der richtige Mann für diese Art von Aufgabe. Das Problem ist ja nur, diese neue Welt in Anführungsstrichen, die ist ja weder menschenleer, noch ist sie neu. Da gibt es Menschen. Also muss man ja diese geplante Besiedlung, Landnahme, Ausbeutung in irgendeiner Weise rechtfertigen.
Ganz genau, sie wissen natürlich, dass man sie dort nicht mit offenen Armen erwartet und man muss es vor allem dem heimischen Publikum irgendwie erklären, dass man diese Anstrengungen unternimmt, weil die Kritik an dieser Kolonisierung von Amerika ist ja auch schon so alt wie die Kolonisierung selbst. Deshalb haben sich sehr früh schon Stimmen erhoben, die gesagt haben, was tut ihr diesen Menschen, diesen indigenen Völkern da an? Die Kritik von insbesondere von Las Casas ist einer der Autoren, der sagt, die leben im Einklang mit der Natur und es sind friedliche Zivilisationen und wir gehen dahin mit unseren Kriegswaffen. Was soll das? Also es gibt eigentlich zwei Gründe. Das eine ist natürlich dieser immense Reichtum, der erwartet wird, aber der wird ja nicht verteilt an alle. Insofern gilt das nur für eine ganz begrenzte Schicht. Und für alle anderen sagt man, wir bringen eben die Segnungen des Christentums, wir bringen den Lesen und Schreiben bei und sich ordentlich anzuziehen und so. Ne? Das heißt, wir haben eine Verantwortung für unsere Mitmenschen und der werden wir gerecht, indem wir sie erobern.
Absolut. Also das ist genau die Rechtfertigung. Du hast die Charter dieser Virginia Company erwähnt und da steht drin, dass diese Menschen, die Indigenen in Nordamerika, Zitat, noch in Finsternis leben Und das Ziel muss jetzt sein, sie einer menschlicher Gesittung und einer geregelten, ruhigen Regierung zuzuführen. Was wichtig ist, was man sich klar machen muss, ist, diese Kolonisten, die haben jetzt nicht von Anfang an den Plan, die alle umzubringen. So zynisch und grausam sind sie nicht. Also sie, wir wissen ja auch, dass wenn jemand etwas Gutes tun will oder meint, etwas Gutes zu tun, dass es dann oft ein besonders schlimmes Ende nimmt. Also das muss irgendwie klar sein.
Ja, und lass uns auch einen Blick auf die Kräfteverhältnisse damals werfen. Diese armen Engländer sind völlig isoliert auf ihrer Landzunge. Und im Inneren des Landes ist ein dichtes Netzwerk an verschiedenen Völkern, die auch wirklich hochgerüstet sind für die damalige Zeit. Da leben Hunderttausende von Menschen, die jetzt überhaupt keine Lust haben, sich damit von diesen Menschen kolonisieren zu werden. Das heißt, es ist eine ganz, ganz, ganz arme Siedlung erstmal in Jamestown, die wenig ausrichten kann zunächst.
Ich wäre da nicht gern dabei gewesen.
Nee.
Es ist wirklich, also ein Abenteuer ist ein viel zu beschönigendes Wort für das, was diese Männer da erwartet. Aber lass uns dann doch mal kurz auf die Seite der indigenen Bevölkerung gucken. Du hast ja gesagt, da leben relativ viele Menschen und das passt auch zu dem Namen, wie die Indigenen diese Gegend nennen. Sie nennen es nämlich Cenacomoco und das heißt dicht besiedeltes Land. Also ihre Heimat nennen sie dicht besiedeltes Land. Also das ist die Heimat der Virginia Algonquin. So, und eigentlich sind die in mehrere Stämme zersplittert, aber in den Jahren vor der Ankunft der Engländer hat da ein Häuptling eine mächtige Föderation geschmiedet, also ein Bund verschiedener Stammesgruppen. Und dieser Mann heißt eigentlich Wahun Tsunacock. Und die Engländer nennen ihn Powhatan. Und heute ist auch sein Volk unter diesem Namen bekannt. Das hat sich in die Literatur so eingeschlichen und deswegen nennen wir sie auch heute so. Aber eigentlicher Name ist Wahun Tsunacock. Und dieser Mann, die Powhatan, Häuptling Powhatan, das ist der zentrale Gegenspieler der englischen Neuankömmlinge. Und außerdem ist er der Vater von
Pocahontas.
Volle Punktzahl, ja. Er ist der Vater von Pocahontas. Also Pocahontas ist quasi eine Prinzessin, wenn man das so jetzt auf europäische, zeitgenössische, europäische Verhältnisse überträgt. Wir wissen nicht ganz genau, wann sie zur Welt gekommen ist, aber ungefähr um das Jahr 1597. Deswegen ist sie in dieser Schlüsselszene 1607 um die 10 Jahre alt. Es gibt so eine Theorie, dass ihre Mutter zu einem Stamm gehört hat, den ihr Vater kurz vorher unterworfen hat. Das ist aber nur eine Theorie und was man aber annehmen kann, ist, sie ist jetzt nicht die höchstrangige Tochter von Powhatan. Er hat mehrere Frauen und dementsprechend auch mehrere Kinder und die sind deutlich einflussreicher. Und Pocahontas hat deswegen auch eine ganz normale Kindheit. Jetzt kommen wir nochmal zu Namen, ist ein bisschen kompliziert. Sie hat nämlich eigentlich 3 Namen. Also sie heißt Amunute, Matoaka und der Name Pocahontas, unter dem sie so berühmt geworden ist, das ist eigentlich nur ein Spitzname. Und das heißt so viel wie die Verspielte. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja.
Kann man sich was darunter vorstellen.
Diese damalige Zeit wird ja von den Quellen, die wir kennen, von den indigenen Völkern und auch von vielen Beobachtern als unendlich glücklich beschrieben, weil die indigenen Völker durch den Maisanbau, den sie verfeinert haben, der aus Südamerika kam ursprünglich, unheimlich gut versorgt waren und viel jagen konnten und ein relativ ausgewogenes Netzwerk an Stammesbeziehungen hatten, sodass diese Zeit immer mit viel Neid eigentlich betrachtet wird. Und so stelle ich mir das auch gerne vor, dass die da zwischen Fischen, Jagen und Feldanbau so ihre friedliche Welt da hatten.
Gibt schon Kriege. Ich glaube, man darf es nicht verklären, aber es ist auf jeden Fall kein Leben des Mangels. Das kann man schon sagen. Und wir wissen ganz wenig über Pocahontas Kindheit. Wir wissen, dass sie mithelfen muss. Sie muss auf den Feldern mithelfen, Mais anbauen, sie muss Schilfmatten knüpfen, sie muss kochen, aber es ist eine gesicherte Kindheit. Eben bis zu dem Tag, als sich die Nachricht verbreitet, dass Fremde mit Kanus, so nennen sie diese Schiffe anfangs, an der Küste aufgetaucht sind. Ja, wie gehen die Indigenen damit um? Das sind nicht die ersten, die sie gesehen haben. Also wir haben ja gesagt, 100 Jahre sind ungefähr vergangen, seitdem Christoph Kolumbus aufgebrochen ist. Also da segeln schon auch mal Schiffe vorbei. Manchmal gehen die da kurz an Land, Trinkwasser auffüllen und so weiter. Aber es ist eben bislang an dieser Stelle niemand geblieben.
Weil die Algonkin auch ein Seefahrervolk sind und die haben so eine Art Marine mit solchen Kanus und können auch relativ gut sich zur Wehr setzen, wenn sie nicht möchten, dass jemand anlandet. Ne?
Aber die lassen sie erstmal gewähren. diese Neuankömmlinge entwickeln auch kein großes Bedrohungspotenzial, weil jetzt wird es so ein bisschen Slapstick-mäßig. Die sind, wenn man mal von John Smith absieht, unglaublich inkompetent.
Ja.
Eine Historikerin, deren Buch ich gelesen habe, die hat gesagt, die haben eigentlich nur ein einziges Talent und das ist es, sich die Nachbarn zum Feind zu machen.
Mhm.
Also die wollen Gold suchen, die verschwenden ihre Energien darauf, die können nicht Landwirtschaft betreiben, die streiten untereinander. Und
Landwirtschaft ist für die Frauenarbeit. Mhm. Sie sagen, sie sind ja ohne Frauen gekommen, sagen, das ist unter unserer Würde, das zu machen. Deswegen bekommen sie natürlich schnell ein Versorgungs- und Hungerproblem. Mhm. Das heißt, das sind relativ arrogante Menschen. Ich stelle es mir ein bisschen vor, es gibt auch diese Serie Gut bei Deutschland, wo man ja auch mal guckt, dass alle Mückchenauswanderer mit doch teilweise sehr
Gut bei Neuengland,
nee, zweifelhaften Kompetenzen. Und manchmal geht es ja auch schief und in diesem Falle ging es schief.
Ja, und dann kommt noch dazu, ich hatte es schon erwähnt, dass sie da einen ganz schlechten Ort ausgewählt haben. Denn das Problem an dieser Halbinsel, auf dem sie Jamestown gegründet haben, die ist umgeben ja von so Art sumpfigen Flussniederungen. Und das ist einfach eine Brutstätte für Seuchen. Das Wasser ist brackig, also eine Mischung aus Salz und Süßwasser. Mhm. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber das führt zu Durchfallerkrankungen unter anderem. Kein Wunder, dass sich die indigenen Bewohner da niemals niedergelassen haben. Und die Engländer wiederum, für die ist das alles Neuland. Und die suchen sich den denkbar schlechtesten Ort. Und es dauert nicht lange und dann sterben die ersten Engländer. Und als diese Siedler nur noch Nahrung für wenige Wochen haben, da geht dann John Smith, der fähige Abenteurer, los und versucht bei den umliegenden Indigenen Mais einzutauschen. Und das gelingt ihm ein paar Mal. Und einmal im Dezember 1607, da wagt er sich dann zu weit vorne und da gerät er in einen Hinterhalt von Powhatans Leuten. Zwei seiner Begleiter werden getötet und er wird festgenommen. Und jetzt sind wir bei genau der Geschichte, die ich ganz am Anfang erzählt habe. Was ist an diesem Dezembertag wirklich passiert? Also John Smith hat das beschrieben, aber vielleicht hat er es ja falsch verstanden. Vielleicht wollte man ihn ja gar nicht umbringen.
Ja, es gibt verschiedene Deutungen. Eine ist auf jeden Fall, dass man da Verwandtschaftsbeziehungen knüpfen wollte mit diesen Engländern. Es könnte ja schaden, konnten sie den Powhatans nicht. Und es könnte ja auch vielleicht nutzen. Und die Deutung dieses Rituals könnte sein, dass man eben sein altes Ich ermordete, damit er neugeboren als Mitglied der Familie aufersteht. Aber es gibt verschiedene Deutungen.
Aber man ist sich ziemlich sicher, dass es so eine Art Adoptionsritual war. Eine Adoption, um die Engländer in dieses Allianznetz zu integrieren. Und es gibt noch ein paar Gründe, die Zweifel daran streuen, dass Pocahontas ihn da retten wollte, weil John Smith, der ein bewegtes Leben hatte, das schon mehrfach erzählt hat. Er ist mehrfach von Frauen gerettet worden.
Ist auch so ein spannender Moment.
Ja, es ist, glaube ich, so seine Masche gewesen. Und was noch dazu kommt, also einen gefangenen Krieger hätten Powhatans Leute nicht so hingerichtet. Die hätten ihm nicht den Schädel eingeschlagen, sondern sie hätten ihn ehrenvoll zu Tode gequält.
Mhm.
Also das ist sozusagen ihr Ehrenkodex gewesen. Also man kann sagen, es ist ungefähr so passiert. Diese Szene ist nicht erfunden, aber sie hat eine ganz andere Bedeutung. Auf jeden Fall kann man auch sagen, dass sie positive Folgen hatte. Also weil nämlich John Smith ein paar Tage später mit Geschenken beladen zurück nach Jamestown geschickt wird. Und beide Seiten tauschen dann sogar zwei Jungen aus. Also ein indigener Junge kommt nach Jamestown und ein englischer Junge zu Powhatan, damit die Sprache lernen, damit sie sozusagen in Zukunft sich besser verständigen können. Ist eigentlich ein guter Start für eine Versöhnung.
Jugendaustausch, ja.
Ja, Jugendaustausch. Trotzdem gibt es immer wieder Spannung. Mal klauen die Indigenen den Engländern ihre Werkzeuge, auf die sind sie sehr scharf. Metallherstellung ist nicht so ihrs. Die Engländer überfallen manchmal Dörfer, holen sich Nahrungsmittel, also ein bisschen Gewalt und Gegengewalt. Und dann kommt es dazu, dass die Engländer mehrere indigene Krieger als Geisel nehmen. Das ist im Frühling 1608, also ein halbes Jahr später. Und da schickt Powhatan wieder jemanden nach Jamestown und das ist diesmal seine Tochter Pocahontas. Also Pocahontas, dieses 11-jährige Mädchen, die soll verhandeln und dafür sorgen, dass die Geiseln wieder freikommen. Und das macht sie auch.
Mhm.
Also sie geht auf diese Palisade von Jamestown zu, also diesem Holzwall. Und die Männer, die da Wache stehen, die trauen wahrscheinlich ihren Augen nicht, weil vielleicht haben sie einen stolzen Krieger erwartet, aber ganz sicher nicht ein 10- oder 11-jähriges Mädchen. Und einen etwas ja, verwachsen aussehenden Mann, der begleitet sie. Das ist jemand, der wohl körperlich etwas verformt ist, irgendwie eingeschränkt ist, aber gerade vielleicht deswegen einen besonderen Einfluss auf ihren Vater hat, also ein wichtiger Berater. Und Pocahontas, die trägt vermutlich so ein Gewand aus Leder. Ihr Haar ist vorne kurz geschnitten, hinten baumelt wahrscheinlich ein langer Zopf. Und was die Quellen berichten ist, sie ist richtig selbstbewusst. Die marschiert da einfach rein und dann können die Verhandlungen beginnen. Und der Mann an ihrer Seite, dieser Berater ihres Vaters, der richtet das Wort an die Engländer. Pocahontas übersetzt vermutlich. Das ist vielleicht auch einer der wichtigsten Gründe, warum sie geschickt wird.
Ja, genau.
Sie hat von dem Jungen, der in dem indigenen Dorf aufwächst, vielleicht schon ein bisschen Englisch gelernt. Und ja, der Mann, dieser Berater ihres Vaters sagt, es ist ein Zeichen des Vertrauens, dass Powhatan seine Tochter geschickt hat. Und tatsächlich, Pocahontas muss Eindruck auf die Engländer machen, weil am Nachmittag übergeben sie die Geiseln und Pocahontas bringt sie in das Dorf ihres Vaters zurück und ist ein diplomatischer Triumph, vollbracht von einer 10- oder 11-Jährigen. Wer könnte, also ich weiß nicht, ob die Zweitklässler das heute drauf haben.
Ich stelle mir Jodie Foster vor in der Rolle.
Jodie Foster hätte das hinbekommen. Und in den folgenden Monaten kommt Pocahontas immer wieder nach Jamestown und spielt da mit den englischen Kindern zwischen den Holzhütten und sie zeigt ihnen, wie man ein Rad schlägt. Sie ist ja die Verspielte, Pocahontas, das bedeutet ihr Name. Und John Smith, der macht derweil Karriere, der wird sogar Gouverneur der neuen Kolonie. Aber dieser Frieden währt nicht lange. Es wird schon bald ein brutaler Krieg ausbrechen und der verändert für Pocahontas alles, sogar ihren Namen. Es sind jetzt etwa 2 Jahre vergangen, seitdem die ersten Engländer in Jamestown gelandet sind. Wir befinden uns jetzt im Herbst 1609 und das wird dich wenig überraschen, es läuft nicht so richtig gut für die Kolonisten. Und das liegt vor allem daran, dass sie das mit der Landwirtschaft und der Selbstversorgung immer noch nicht so richtig hinbekommen haben, sind immer noch auf den Handel mit Häuptling Powhatan angewiesen. Das Problem ist, dessen Misstrauen wächst. Also 2 Jahre hat er jetzt Zeit gehabt, die Engländer kennenzulernen und sein Fazit ist jetzt nicht so positiv.
Sie brauchen unbedingt den Mais, den die Native Americans übrig haben. Man könnte sagen, sie sind eingewandert in die sozialen Sicherungssysteme.
Ja.
Sie sind unfähig, selber was auf die Beine zu stellen.
Ja, und sie sind sehr hungrig. Es kommt noch eine weitere Komplikation dazu. Wir haben ja erfahren, dass Powhatan John Smith sehr vertraut, also einem Anführer dieser Kolonisten, hat ihn in dieser Schlüsselszene vermutlich rituell adoptiert. Aber genau dieser Mann, seine Verbindung zu den Kolonisten, der verletzt sich schwer und durch eine Explosion, also Schießpulverexplosion, ein Unfall. Und im Oktober 1609 reist John Smith zurück nach England. Und jetzt wird es richtig bitter für die Kolonisten, richtig hart, weil dieser Maisnachschub, der bricht jetzt völlig ab. Also Powhatan liefert nicht mehr, auch weil sie selber nicht genug haben. Und was jetzt beginnt, das ist als die Zeit des Verhungerns in die Geschichte der Kolonie eingegangen. Also wir reden hier vom Winter 1609, 1610. Und diese traurige Überschrift ist keine Übertreibung, weil von den 500 Kolonisten, die zu dieser Zeit in Virginia leben, sind in dem folgenden Frühjahr nur noch 50 übrig. Das ist ein Zehntel nur noch, wenn ich richtig gerechnet habe. Und um zu überleben, haben die Kolonisten ganz unvorstellbare Dinge getan. Also wird später berichtet, ein Bericht vom Vizegouverneur. Einer aus unserer Kolonie ermordete seine Frau, riss das Kind aus ihrem Schoß, warf es in den Fluss und hackte danach die Mutter in Stücke und salzte sie, um sie zu essen.
Kannibalismus ist in der frühen Neuzeit keine Seltenheit und auch in Extremsituationen auch heute noch dokumentiert. Die indigenen Völker, vor allem Mittel- und Südamerikas, praktizieren rituellen Kannibalismus, das heißt, sie essen ihre Feinde nach einem bestimmten Ritual, aber natürlich nicht ihre eigenen Leute. Insofern sehen wir auch hier, wenn die Kolonisten dazu greifen, dass sie kurz vor dem Scheitern stehen. Entspricht auch überhaupt nicht dem Bild, dass wir haben, die Europäer kommen und machen sich diesen Kontinent untertan. In Wahrheit ist es ganz anders.
Es ist wirklich eine sehr traurige Geschichte und es ist nicht nur in den Quellen so, sondern man hat später Ausgrabungen in Jamestown gemacht. Der Ort ist mittlerweile so eine Art Freilichtmuseum, ist nicht mehr besiedelt. Und man hat Spuren von Kannibalismus gefunden. Und das sagt eigentlich schon alles über den Zustand dieses Projekts. Und im Frühjahr 1610, also nach diesem Hungerwinter, da haben auch die wenigen Überlebenden genug, was man verstehen kann. Die sagen, bloß weg, und sie evakuieren die Siedlung und sie sind schon auf den Schiffen, sie segeln schon den James River hinunter Richtung England und ausgerechnet da treffen sie dann auf eine Rettungsmission aus England.
So. Ja, die Kolonisten schauen die ganze Zeit nur nach Osten. Also man hatte ja auch die falsche Vorstellung, dass dann gleich schon die Westward Expansion beginnt und dass sie dann bis nach Kalifornien weiter wollen und so weit von der Wahrheit entfernt, sondern in Wahrheit gucken die, ob endlich mal Schiffe kommen wieder aus alten Heimat, damit sie nicht verhungern, damit sie Nachrichten bekommen, damit sie sich austauschen können, und das Eintreffen dieser Schiffe flößt ihnen neuen Mut ein.
Ja, und vor allem auch, weil sie den Befehl bekommen, wir drehen jetzt um.
Weitermachen,
und das tun sie auch. Aber damit ist die Kolonie erstmal gerettet. Also der Tiefpunkt ist durchschritten. Der Hunger ist bewältigt, weil neuen Nachschub und Lebensmittel. Und das heißt auch, sie können sich wieder den Indigenen widmen. Und jetzt beginnt eine Gegenoffensive.
Mhm.
Es gibt auch einen neuen Anführer. Ne? John Smith ist aus der Kolonie weg. Der ist wieder in England. Und sie greifen jetzt indigene Dörfer an. Und vor allem lernen sie auch, endlich sich selbst zu versorgen. Sie legen neue Felder an, geschützt von Forts. Und im Herbst 1611, da fahren sie erstmals eine richtig gute Ernte ein. So. Also die Kolonie stabilisiert sich. Und jetzt gehen wir nochmal anderthalb Jahre weiter, in den März 1613. Und da fühlen sich die Engländer endlich stark genug, um Powhatan einen richtig empfindlichen Schlag zu versetzen. Der Plan ist, Pocahontas entführen. Das fängt alles damit an, dass sie erfahren, dass Pocahontas sich bei einem indigenen Stamm aufhält, der nur so lose mit Powhatan verbunden ist. Und die Engländer drohen jetzt dem Häuptling dieses Stammes, also praktisch ihren Gastgebern, seinen Mann namens Japassus. Und die sagen, entweder hilfst du uns, Pocahontas in eine Falle zu locken, oder wir erklären dir den Krieg. Mhm. Musst du dir ungefähr so vorstellen. Wir sind am Potomac, also der Fluss, der durch Washington D.C. fließt, aber weiter stromabwärts. Also der Fluss ist hier mehrere Kilometer breit, der ähnelt eher so einem Art Meeresarm. Und am sandigen Ufer vom Potomac stehen drei Menschen. Das sind Pocahontas und das Häuptlingsehepaar, bei dem sie zu Gast ist. Und sie blicken auf ein englisches Segelschiff, das da vor Anker liegt. Und da sagt die Häuptlingsfrau zu ihrem Mann, ich würde mir gern dieses Schiff der Fremden mal angucken. Mal an Bord gehen, mich ein bisschen rumführen lassen. Und ihr Mann, der Häuptling, der tut ganz empört. Kannst du doch niemals ohne Begleitung tun. Weibliche Begleitung ist dann Muss. Ob Pocahontas nicht mitkommen will. Es klingt schon sehr dodgy. Ist es auch, weil das ist alles ein abgekartetes Spiel. Pocahontas ist eine schlaue Frau und dementsprechend misstrauisch. Also sie kennt ja die Geschichten, dass Menschen, die solche Schiffe betreten, oftmals dann irgendwie verschwinden.
Ja, es wurde oft gemacht. Ne? Das war ja auch das Zeitalter des aufkommenden Sklavenhandels. Man hat das war eine relativ übliche Praxis.
Aber Japassus, also der Häuptling, der sie da beherbergt, der sagt, keine Angst, die kennen dich ja gar nicht. Die wissen gar nicht, dass du Pocahontas bist, dass du die Tochter von Powhatan bist. Und die haben sich mir gegenüber immer freundlich verhalten. Fazit, hab keine Angst. Und das überzeugt Pocahontas. Sie geht mit der Häuptlingsfrau an Bord und anfangs ist das auch alles ganz fein, überhaupt nicht besorgniserregend. Der Kapitän, der begrüßt sie freundlich, der führt sie herum, erklärt ihnen alles, bewirtet sie sogar. Bis zu dem Moment, wo Pocahontas sagt, so, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt würde ich gern zurück an Land. Und da sagt er, nee, sorry, du bist jetzt meine Gefangene. Die Reaktion ist nur so indirekt überliefert. Offenbar schweigt sie erstmal lange. Es brodelt in ihr, Wut steigt auf, dann wütet sie wohl dagegen, aber es hilft nichts. Pocahontas ist jetzt die Geisel der Engländer. Zurück nach Jamestown. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass Pocahontas da schon mehrfach war als Kind, hat sie da gespielt und
ist aber jetzt eine völlig neue,
ja, ganz neue
Einwohnerschaft. Ja. Ne? Das ist eine ganz neue, Menschen. Die anderen sind gestorben, neue sind gekommen.
Genau, sie erkennt da wenig wieder und man kann sich nur ausmalen, was in ihr vorgeht. Es ist ein Ort, den sie gut kennt, da hat sie gespielt, vielleicht auch sogar Freunde gefunden und die sind alle verschwunden und sie ist nicht mehr ein spielendes Kind, sondern sie ist eine Gefangene. Und da kommt sie in so eine Art Umerziehungslager oder Bootcamp für Neuchristen. Also sie wird aufgenommen von einem christlichen Geistlichen und der gibt ihr so den Crashkurs in europäischer Lebensweise. Sie muss ihre Kleider ändern. Sie lernt mit Messer und Gabel zu essen und vor allem wird sie natürlich im christlichen Glauben unterrichtet. Aber sie nimmt ihn nicht an. Finde ich, ist ein ganz interessanter Aspekt. Also sie kapituliert nicht sofort. Und wir wissen nicht, wie genau sie zu diesem Zeitpunkt ausgesehen hat. Aber was wir wissen, spätestens im Winter 1613, 1614 hat sie einem englischen Siedler den Kopf verdreht. Und dieser Mann heißt John Rolfe. Der ist Ende 20. Der hat sich aus England auf den Weg nach Virginia gemacht, damals noch mit seiner schwangeren Frau. Sie haben Schiffbruch erlitten, sein Kind ist gestorben, seine Frau später auch. Also jemand, der auch eine tragische Geschichte durchlitten hat. Und der verliebt sich in Pocahontas.
Ein etwas tüchtigerer Mann als John Smith und als die bisherigen Kolonisten, John Rolfe, wie wir später noch sehen werden.
Und er bekommt das, was er wollte. Anfang April 1614 heiraten die beiden und es sind tatsächlich auch Abgesandte von Powhatan da. Und jetzt in diesem Moment, erst jetzt empfängt Pocahontas die Taufe und sie ändert ihren Namen. Also aus Pocahontas, der Verspielten, wird Rebecca Rolfe. Also eigentlich eine völlig neue Identität, die sie da annimmt. Und ein krasser Einschnitt in ihrer Lebensgeschichte.
Ja, es ist ein bisschen auch eine Praxis, die man damals aus dem Adel kennt, ne? Und bei den Königshäusern Europas, dass man eben eine Friedensdiplomatie hat und dann natürlich auch den Namen wechselt. Ne? Wie man das in ihrer Kultur empfunden hat und bewertet hat, darüber fehlen uns natürlich die Quellen.
Ich habe ja das Buch von Camilla Townsend gelesen, also von dieser amerikanischen Historikerin, kann ich sehr empfehlen. Und die präsentiert so eine nuanciertere Deutung. Also die sagt, wir müssen gucken, inwieweit Pocahontas so noch ein bisschen Handlungsspielraum hatte. Und sie findet so einen Mittelweg. Sie sagt, Pocahontas, diese Frau, die als Kind auch für ihren Vater verhandelt hat, die irgendwie politisch klug denken kann, die hat das getan, weil sie erkannt hat, es ist das Einzige, was ich tun kann, um meinem Vater zu helfen, um meinem Volk in Anführungsstrichen zu helfen, also eine Allianz zu schmieden, Frieden zu schaffen. Und sie warnt davor, dass man Pocahontas ja nur auf die Opferrolle reduziert. Sie ist natürlich nicht frei, das darf man nie vergessen, aber es ist trotzdem, finde ich, die Entscheidung einer politisch denkenden, klugen Frau. Und jetzt die Gefühle, John Rolfe ist verschossen.
Yeah.
Also das geht aus den Quellen hervor. Ihre eigenen Gefühle, also da spricht kein großer Widerwille oder so. Sie sagt natürlich nicht, es ist nicht überliefert, ich fand ihn auch toll, ich war auch in ihn verliebt. Aber es ist ein relativ harmonisches Eheleben, das sie führen. Es kommt dann im Januar 1615 ein Kind zur Welt, ihr Sohn Thomas. Die beiden gründen einen Haushalt und das passt so ein bisschen zu der Grundstimmung in der Kolonie, weil diese Kolonie erlebt jetzt einen Aufschwung und das liegt auch an John Rolfe. Persönliche Frage jetzt an dich, rauchst du?
Nee, nie geraucht.
Nein, du hast mit Tabak nichts am Hut, aber Tabak ist in dieser Zeit ja so die the next big thing. Tabak kommt ja aus der neuen Welt nach Europa und Tabak hat für diese Kolonie und für ihre weitere Entwicklung ganz, ganz wichtige Bedeutung, weil John Rolfe, der schafft es, einen besonders guten Tabak anzubauen in dieser Kolonie. Und Tabak ist so begehrt. Die wollen alle Tabak haben.
Es kommt eigentlich aus Südamerika, ne? Dem Einflussreich der Spanier und die schmuggeln das irgendwie nach Norden.
Genau, vorher hatten es die Spanier, aber John Rolfe, der hat das irgendwie besorgt, die Samen, man weiß nicht genau wie. Und damit hebt diese Kolonie ab. Damit haben sie ein landwirtschaftliches Produkt, ein Exportgut, das in England sehr stark nachgefragt wird. Und das setzt einfach ganz neue Kräfte frei. Und besonderer Fun Fact ist, dass der englische König zu dieser Zeit, also König James, auf Deutsch König Jakob, der ist ja sozusagen der Schirmherr dieser Kolonie, dass ausgerechnet der ein absoluter Rauchgegner ist. Also er hat ein Buch gegen das Rauchen geschrieben und ich zitiere das mal. Rauchen sei abscheulich für die Augen, unausstehlich für die Nase, schädlich für das Gehirn und gefährlich für die Lungen. Könnte man heute auch auf Zigarettenpackungen drücken.
Ja.
Er war also seiner Zeit sehr weit voraus, aber trotzdem, das Geschäft wird natürlich gemacht mit Tabak und ja, das führt dazu, dass diese Kolonie sich prächtig entwickelt. Die Virginia Company, die wittert jetzt eine Chance. Also die wittert Profite, die wittert aber auch die Chance, diese Kolonie noch mehr zum Aufblühen zu bringen. Dafür braucht sie aber Leute, die bereit sind, England zu verlassen und ihr Glück in Nordamerika zu suchen. Und deswegen macht sie Folgendes. Sie will die prominenteste Bewohnerin ihrer Kolonie, Pocahontas, benutzen, um in der Heimat für das koloniale Projekt zu werben.
Markenbotschafterin, würden wir heute sagen. Ne?
Ja, genau, so ungefähr. Also Pocahontas, die soll nach England reisen und zeigen, dass die Indigenen eben keine blutrünstigen Wilden sind. Dass man durchaus nach Virginia fahren kann. Und es ist Frühling 1616, als Pocahontas mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn ein Schiff nach London besteigt. Sie wird aber ihre Heimat nie wiedersehen. Pocahontas ist im Frühling 1616 mit ihrer Familie und einigen indigenen Begleitern auf dem Weg nach England. Das ist für sie eine Entdeckungsreise. Es ist ja nicht nur so, dass die Europäer Amerika entdecken, sondern auch die Indigenen entdecken Europa. Und zugleich ist es eine Werbetour, um in London für das Kolonialprojekt in Virginia zu trommeln. Vor allem aber ist es eine unfassbare Strapaze. Das müssen wir einfach einmal sagen. 7 Wochen auf dem Ozean in einem kleinen Schiff. Wenn ich mir das vorstelle, also mir wird jetzt schon schlecht. Ich würde es nicht überleben. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte das nicht. Pocahontas und ihre Begleiter, die schaffen das aber und sie erreichen London und sie landet da in einer völlig fremden Welt.
London hat damals eine Einwohnerzahl, 200.000 Einwohner wird geschätzt, so viel wie zusammengenommen alle indigenen Stämme an der amerikanischen Ostküste. Sowas hat sie natürlich noch nicht gesehen. Es ist aber auch eine Stadt, die selbst im Umbruch ist und die sich vor sich selbst erstaunt. Es ist die Stadt von William Shakespeare, in dessen Werke so eine Figur wie Pocahontas sehr gut passen würde. Mhm. Er ist schon tot, als sie ankommt, aber
kurz zuvor gestorben. Also sie haben sich ganz knapp verpasst.
Aber es ist, sie passt in diese Zeit.
Für mich ist das so ein bisschen wie so eine Mission zum Mars, die sie da unternimmt. Der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, weil der Mars ist menschenleer, London ist das Gegenteil, aber diese
das Staunen.
Das Staunen, also es ist wirklich etwas ganz anderes. Was auch noch dazu kommt, ihr schlägt eine enorme Bewunderung und Faszination entgegen. Also alle kommen, um Pocahontas zu sehen, sogar der Bischof lädt sie ein und sie ist einfach eine Sensation.
Die europäischen Städte haben ja schon eine gewisse Tradition damit, Honoratioren aus der neuen Welt einzuladen und sich anzuschauen. Das ist ja seit Kolumbus Zeiten, kurz danach wurde das gemacht und die Botschaften der indigenen Völker wurden sehr ernst genommen. Sehr ernst genommen und es war auch ein bisschen der Beginn an dem, ja, an der Zivilisationskritik, wie wir sie heute kennen, ne, weil denen ja ganz viel aufgefallen ist. Es waren ja eher, heute würde man sagen, sozialistisch verfasste Gemeinschaften, in denen so ein Pocahontas aufgewachsen ist. Das heißt, was man hatte, das wurde geteilt. Also es gab schon Hierarchien, aber es wurde eher geteilt. Und so Bettler zu sehen auf der Straße, ganz arme Menschen, diese Einkommensunterschiede. Und das sind so Ideale und auch, wir haben es im vorigen Teil erwähnt, die Freiheit. Ja, diese Freiheit, in der sie als Kind da aufwachsen durfte. Das sind Sachen, an denen mangelt es in der alten Welt. Und das hat sie bestimmt und haben auch immer wieder Besucher aus Amerika in Europa vorgetragen. Mhm. Und das war so ein bisschen der Beginn, würde ich sagen, auch der Aufklärung, dieser Kontakt.
Die Leute wollten sie kennenlernen und man hat sie auch zu, ja, den besten Events der Stadt eingeladen, weil man hat sie ja für eine Prinzessin gehalten, eine Häuptlingstochter. Und wir wissen, dass sie im Januar 1617 eine Einladung zu einem ganz außergewöhnlichen Event im Königlichen Palast zu London bekommen hat. Dazu muss ich sagen, dass der König damals, James I. oder Jakob I. auf Deutsch, in einem Labyrinth wohnt. Mhm. Also das ist nicht so ein Palast wie Buckingham Palace, so mit so einer schönen Fassade und sehr kompakt, sondern das ist ein Sammelsurium aus ganz vielen Gebäuden und Innenhöfen am linken Themseufer. Den gibt es auch nicht mehr. Und ein ganz besonders wichtiger Teil ist das Banketthaus. Und da findet am 6. Januar 1617 eine spektakuläre Bühnenshow statt. Mhm. Das ist das alljährliche Maskenspiel. Und ungefähr 600 Zuschauer drängen sich da in dem Raum. Darunter ist auch Pocahontas. Und man darf sie sich jetzt nicht mehr so vorstellen, ja, wie noch vor wenigen Jahren. Sie ist kein Mädchen mehr, das in so einem Lederkleid durch Jamestown turnt, sondern sie hat sich äußerlich zumindest in eine englische Lady verwandelt. Und vielleicht trägt sie an diesem Abend ja den hohen weißen Hut und den weiten Kragen aus filigraner Spitze, den sie auch auf dem einzigen zeitgenössischen Porträt von sich trägt. Also es gibt ein zeitgenössisches Bild von ihr.
Neueste Mode damals, ne, was sie da trägt.
Sieht sehr anders aus, als sie im Disney-Film aussieht, das muss man dazu sagen. Und dann beginnt die Show. So, da wird ein Monster auf die Bühne gezerrt und dann platzt der Bauch auf. Da springen 6 Tänzer heraus, die drehen dann Pirouetten und dann schließlich erscheint ein mit Sternen besetzter Streitwagen über der Bühne. Der hängt an Drähten und die personifizierte Nacht tritt auf und singt: Fantasie, brich hervor aus deiner Wolkenhöhle, breite deine lila Flügel aus, jetzt sind alle deine Figuren erlaubt.
Denk mir wieder an Shakespeare, ne? Mit Sommernachtstraum. Das war damals die Spitze der Unterhaltung, sowas wie heute 3D-künstliche Intelligenz. Auch in Versailles wurde das später sehr, sehr geschätzt, diese Art von Choreografie und Spezialeffekten.
Ja, ist das Beste, was London zu bieten hat. Und wir wissen aber nicht genau, was Pocahontas fühlt, während sie sich das anschaut. Darüber berichtet keine Quelle, aber ich nehme mal an, dass sie überwältigt ist. Vielleicht amüsiert sie sich auch, vielleicht lacht sie. Was sie vermutlich nicht spürt, ist Angst. Dabei hätte sie jeden Grund dazu, weil auf ihrem Platz in diesem vollbesetzten Banketthaus, da schwebt Pocahontas in tödlicher Gefahr, ohne es zu ahnen, weil diese Bedrohung ist unsichtbar.
Mhm.
Du hast wahrscheinlich eine Ahnung, wovon ich spreche. London ist ja eine große Stadt, eine der größten in dieser Zeit. Es ist aber auch eine Brutstätte für Krankheitserreger. Also die Menschen leben dicht beieinander, leben Seite an Seite mit Nutztieren. Der Unrat wird nicht richtig weggeschafft. Und die indigenen Völker aus Amerika, die sind für Bakterien und Viren leichte Opfer, weil die eben nicht in solchen Städten leben.
Es ist ein Prozess, der im Grunde bis heute anhält. Wir erinnern uns an die Covid-Epidemie aus China. Das heißt, diese Viren vereinen eigentlich die Menschen im Leid. Mhm. Das hat man damals eben auch schon festgestellt.
Und aber es trifft eben eine Seite besonders hart. Also es trifft die Indigenen, weil sie diese Immunität nicht haben.
Genau, zu dieser Zeit trifft das vor allem die indigenen Völker. Ja.
Und es kommt so, wie man das sich denken kann, ein paar Monate nach der Aufführung im königlichen Palast erkrankt Pocahontas sehr schwer, wahrscheinlich eine Lungenentzündung. Und mittlerweile ist es März 1617 und die Familie Rolfe, die ist eigentlich schon auf dem Rückweg. Die haben schon ein Schiff bestiegen in London und fahren die Themse herab, also zurück nach Amerika, aber sie kommen nicht weit. Nur rund 50 Kilometer die Themse runter, da müssen sie wieder an Land gehen, weil Pocahontas einfach nicht mehr reisefähig ist. Es geht ihr zu schlecht.
Mhm.
Und im Städtchen Gravesend gibt es heute noch, da quartiert sich die Gruppe in einem Gasthaus ein und dann geht es ganz schnell. Pocahontas stirbt da, mit gerade mal Anfang 20. Das ist eine Geschichte, die Disney nicht erzählt, nicht in dem Film von 1995 und auch nicht in der Fortsetzung, die nur auf DVD erschienen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Also das wird ausgespart, das gehört natürlich dazu, zu der Geschichte der echten Pocahontas. Und Pocahontas ist wirklich eine von unzähligen Indigenen, die an diesen eingeschleppten Viren stirbt. Und das ist eine unfassbare Zahl. Also ich habe eine Studie gefunden aus dem Jahr 2018, die schätzt die Gesamtzahl der Opfer, also das ist Nordamerika und Südamerika, die an diesen Viren gestorben sind oder Bakterien, an Krankheiten, auf 55 Millionen Menschen. Und das ist eben eine Folge dieses Austauschs, die traurigste Folge dieses Austauschs eigentlich. Die Engländer wiederum, manche Engländer, die sagen, es gibt einen Grund, warum die alle sterben. Und das sind keine Mediziner, sondern das sind natürlich sehr religiöse Menschen im Geist der Zeit damals. Und die sagen, es ist ein göttliches Zeichen. Also einer schreibt, was die Eingeborenen anlangt, so sind sie nunmehr sämtlich den Pocken erlegen, sodass der Herr unsere Ansprüche klargestellt hat auf das, was wir besitzen.
Mhm. Hassprediger würde man heute sagen. Ne?
Aus heutiger Sicht würde man sagen, was ist dein Problem? Aber damals ist das schon auch eine Sicht auf diese Tragödie. Ja, wie geht's für die Rolfes weiter? John Rolfe, wir haben ja erfahren, der hat Pocahontas geliebt.
Mhm.
Es muss sehr, sehr schlimm für ihn gewesen sein. Auch sein kleiner Sohn Thomas ist auch erkrankt, steht auch auf der Kippe und deswegen lässt er ihn in England zurück, schweren Herzens. Er nennt ihn auch die lebende Asche seiner verstorbenen Mutter. Mhm. Also wirklich eine schlimme Tragödie für ihn. Und dann segelt er zurück. Und dabei bleibt es nicht, weil Pocahontas ist ja die Verkörperung des Friedensschlusses zwischen Powhatan und den englischen Kolonisten. Und das ist in dieser Zeit sehr an Personen gebunden. Und jetzt, wo diese Person nicht mehr da ist, bröckelt auch dieser Frieden. Also die Verhältnisse ändern sich zum Schlechten. Powhatan, der mächtige Häuptling, der stirbt 1618. Pocahontas Onkel Opechancanough übernimmt die Führung. Aber der kann auch nicht verhindern, dass jetzt die Siedler weiter expandieren, dass sie neue Plantagen gründen. Sie müssen ja Tabak anbauen und sich sein Land nehmen. Eine Sache ist jetzt aber anders als früher. Also Opechancanough, der weiß jetzt, was die Engländer wirklich an Macht besitzen. Er hat jetzt erfahren durch Pocahontas Begleiter, das ist ja auch so eine Art Fact-Finding-Mission gewesen, wie viele Gewehre, Schiffe, Menschen, Pferde und was weiß ich noch besitzen. Und er weiß auch, wenn die Engländer es schaffen, dieses Potenzial über den Atlantik zu transportieren, dann hat er eigentlich keine Chance mehr.
Zumal sie ja jetzt Landwirtschaft betreiben.
Genau.
Und das auch noch ausbauen werden.
Ja, und er zieht daraus nur einen Schluss. Er wird versuchen, die Engländer zu schlagen, solange er noch die Zeit dazu hat.
Mhm.
Und die Folge ist ein Großangriff der Indigenen. John Rolfe, der Witwer von Pocahontas, der erlebt das vermutlich nicht mehr mit. Der stirbt, man schätzt, Anfang März 1622. Am 10. März setzt er sein Testament auf und danach verliert sich seine Spur. Und 12 Tage später, da nähern sich indigene Krieger den englischen Siedlungen am James River. Sie kommen in friedlicher Absicht, so sieht es zumindest anfangs aus. An manchen Orten essen sie sogar erstmal mit den Kolonisten. Aber dann plötzlich fallen sie über die arglosen Engländer her, metzeln alle Bewohner nieder, Männer, Frauen und Kinder sogar. Und man geht davon aus, dass bis zu 400 Menschen sterben. Das ist ein Viertel der Gesamtbevölkerung der Kolonie. Jamestown, haben wir einen besonderen Fokus drauf, kommt ungeschoren davon. Wahrscheinlich, weil ein indigener Junge, der in der Siedlung lebt, die Leute warnt, was da kommt. Also ein großes Massaker. Aber Opechancanoughs Plan, der geht nicht auf. Also wenn er gedacht hat, so die Engländer lassen sich noch vertreiben, die sagen, das ist uns viel zu gefährlich, dann hat er sich getäuscht. Das ist sogar eher so, dass die Kolonisten in diesem Überfall etwas Positives sehen. In einem der ersten Berichte heißt es, dieses Massaker wird der Kolonie eher nutzen als schaden. Denn wenn wir die Indianer besiegen, können wir uns eine größere und bessere Auswahl ertragreicher Siedlungen sichern, als wir es bisher durch unser sanftes und gerechtes Verhalten gegenüber diesen Wilden tun konnten. Kann man debattieren, ob ihr Verhalten vorher sanft und gerecht war.
Sie hatten damals auch gar nicht die Mittel, ne? Die waren einfach mit zu wenig Leuten und zu wenig Militär vor Ort. Und das wollen sie jetzt ändern, weil es sich auch finanziell lohnt, ne? Durch diesen Tabakanbau.
Und sie haben die Legitimation in ihren Augen.
Mhm.
Und Camilla Townsend, die Historikerin, die ein Buch über Pocahontas geschrieben hat, die sieht darin einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Kolonialisierung Nordamerikas. Sie sagt, die Vernichtungspolitik war geboren. Mhm. Also dieser Akt der Notwehr, was ja der Angriff der Indigenen eigentlich ist, der wird jetzt benutzt, um die systematische Verdrängung und auch Ausrottung der Indigenen zu rechtfertigen.
Genau, die Indigenen hatten ja die Spielregeln so verstanden, ihr könnt gerne hier am Meer eure Geschäfte machen, ihr könnt nach Gold suchen, ihr könnt fischen, was weiß ich, aber jetzt keine große Landwirtschaft, keine große Landnahme machen, euch nicht ausdehnen. Die haben ja immer geguckt, vor allem kommen die auch mit ihren Frauen und Familien, das hat ihnen dann nicht so gut gepasst, wenn dem so war. Und jetzt spüren sie ja, dass die Engländer sich da unheimlich etablieren wollen.
Genau.
Mit diesem Massaker wollen die dem einen Riegel vorschieben. Ihre Spielregeln nochmal deutlich machen und die Engländer ändern ihrerseits die Spielregeln.
Es ist jetzt wirklich eine neue Phase, die beginnt. Dieser Krieg, der jetzt ausbricht, der schwelt relativ lange und im Jahr 1635 kehrt Pocahontas Sohn Thomas Rolfe aus England zurück und er nimmt auch Kontakt zu der Familie seiner Mutter auf, aber am Ende muss er sich entscheiden, kämpfe ich für England oder kämpfe ich für die Indigenen? Und er entscheidet sich für England, also er gründet später auch eine einflussreiche Familie in Virginia. Opechancanough, der Onkel von Pocahontas, der diese erste Großattacke befohlen hat, der wagt im Jahr 1644 noch eine letzte große Offensive gegen die Kolonie. Und diesmal wird er gefangen genommen. Er wird dann in den Straßen von Jamestown zur Schau gestellt und bald darauf von einer Wache erschossen. Und sein Nachfolger, der muss einen demütigenden Vertrag unterzeichnen. Darin verliert sein Volk, also diese Stammeskonföderation, den Großteil ihres Landes. Und vor allem müssen sie auch den Engländern Tribut zahlen. Und damit haben die Indigenen verloren. Also die Welt von Pocahontas, die Welt ihrer Kindheit, die ist untergegangen. Und das kaum 40 Jahre, nachdem die ersten Engländer in Jamestown an Land gegangen sind. Also in kurzer Zeit. Es ist noch nicht mal ein ganzes Menschenleben, es ist ein halbes Menschenleben.
Wobei natürlich die Kriege zwischen den Siedlern und den aus England eingewanderten Kolonisten und ihren Nachkommen sich noch weit nach der Gründung der Vereinigten Staaten abspielen. Ne? Das heißt, das ist irgendwie ein Fluch, der die ganz lange, über Jahrhunderte eigentlich, beschäftigen wird.
Wir haben uns ja hier auf einen kleinen Ausschnitt konzentriert, also da, wo alles anfängt, und das bezieht sich auf diese Konföderation, die da untergeht, auf diese spezielle indigene Gruppe, aber natürlich, das setzt sich noch fort an anderen Orten und so weiter. Es geht ja bis zum Jahr 1890, glaube ich, das ist so das traditionelle Enddatum dieser sogenannten Indianerkriege, und damit könnte eigentlich diese Geschichte zu Ende sein. Ist sie aber nicht, weil Pocahontas beschäftigt die Amerikaner ja noch jahrhundertelang nach ihrem Tod. Das war sozusagen eine Geschichte, die schön war, eine Illusion gestiftet hat von einer harmonischen Besiedlung, und wo natürlich auch mitschwingt, dass die Indigenen die Engländer bewundern und das aus freien Stücken übernehmen. Und dieser Mythos hat sich einfach sehr lange gehalten.
Ja, oder es ist auch natürlich ein anderer Aspekt. Geschichte ist ja auch immer so ein Reservoir für Ressourcen und auch für Utopien. Und man sieht auch an dieser Geschichte, es hätte auch anders sein können. Man hätte auch kooperieren können. Und Pocahontas geht auch in die Geschichte als große Mittlerin zwischen den Kulturen. Das heißt, man kann vermitteln und man kann zusammenarbeiten. Übrigens, wo das gut gelungen ist, ist weiter im Norden, in Quebec, wo die Franzosen viel, viel geschickter mit den Allianzen gebildet haben, mit den dortigen Zivilisationen. Und auch das wäre möglich gewesen. Also wir können auch lernen, es hätte auch ganz anders sein können.
Ich weiß nicht, ob ich dir da zustimmen würde, weil ich, so wie ich die Engländer, diese Kolonisten in Virginia jetzt kennengelernt habe, ich glaube, mit denen konnte man letztlich nicht verhandeln, weil sie ja eine Maximalforderung gestellt haben. Sie wollten ja dann am Ende das ganze Land. Und das begrenzt halt den Spielraum. Also was ich da mitnehme, jetzt wo ich die echte Geschichte von Pocahontas kenne, ich würde da keinen Kinderfilm drüber drehen. Aber Disney hat es trotzdem gemacht.
Kennen nichts.
Damals, also 1995, war dieser Film eher fortschrittlich. Also ein Disney-Manager hat gesagt, das Ziel sei gewesen, die Botschaft zu verbreiten, wenn wir nicht lernen, miteinander zu leben, dann werden wir uns zerstören. Kann man unterschreiben. Trotzdem ist dieser Film nicht gut gealtert.
Aber es passt in die Zeit. 1995 hatten wir gerade die Oslo-Verhandlungen zwischen Israel und Palästina. Der Kalte Krieg war vorbei. In Moskau residierte Boris Jelzin. Das heißt, es war eigentlich so eine Welt von Freunden geworden plötzlich. Mhm. Und Pocahontas galt so als Symbol, ja, einer Kulturvermittlerin und der vielleicht auch der kurzen, schönen Seiten dieser Geschichte, wenn man vorher und nachher einfach weglässt. Und insofern war das der optimistische Geist dieser Zeit.
Man hat auch stellenweise versucht, dieses Bild gerade zu rücken. Zum Beispiel werden die Engländer in dem Film sehr negativ dargestellt, also mal abgesehen von John Smith. Trotzdem finde ich das ein gutes Beispiel, weil es zeigt, wie sich auch in sozusagen der jüngeren Vergangenheit der Blick auf die Geschichte ändern kann. Weil seit 1995 hat sich ja unser Blick auf die Kolonialisierung sehr stark geändert. Ja. Also wir haben viel mehr den Blick geschärft für dieses Unrecht. Eine Sache, die ja auch in dieser Zeit beginnt, ist die Versklavung von Afrikanern in Nordamerika. Und die beginnt ausgerechnet in Jamestown, also dem Ort, an dem auch unsere Geschichte gespielt hat. Und ein Jahr, das man sich da merken kann, ist das Jahr 1619. Da sind die ersten afrikanischen Sklaven in Nordamerika angekommen. Es ist also kompliziert. Und deswegen würde ich wetten, es wird in naher Zukunft kein Disney-Remake von Pocahontas geben. Wenn, dann wäre das eine ziemlich schwierige Aufgabe.
Höchstens von Lars von Trier.
Da bin ich kein Filmkenner. Trotzdem ist sie in Amerika noch sehr populär. Also viele Amerikaner versuchen zum Beispiel nachzuweisen, dass sie von ihr abstammen. Ihr Sohn Thomas hat Nachfahren gezeugt und eine einflussreiche Dynastie in Virginia gegründet. Und man schätzt, dass die Zahl von Pocahontas Nachfahren heutzutage bei rund 100.000 liegt. Und das ist angesichts ihres traurigen Endes für mich ein sehr tröstlicher Gedanke. Als Prime-Mitglied kannst du neue Folgen von Was bisher geschah ohne Werbung bei Amazon Music hören. Lade jetzt die Amazon Music App herunter. Was bisher geschah ist eine Produktion von Wondery und One Pot Wonder. Wir sind Joachim Telgenbüscher und Nils Minkmar. Für One Pot Wonder, Redaktion Lukas Sam Schreiber, Sounddesign und Video Vince Oliver und Tim Kleikamp, Online-Redaktion Melissa Wolf. Für Wondery, Series Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.